Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Es hat mich so berührt im letzten Gottesdienst, wie viele von euch nach vorne gekommen sind. In der Haltung, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wie viele einen Stein mitgenommen haben. Vielleicht habt ihr dann gedacht, oh, jetzt habe ich gleich einen etwas Großen erwischt. Lest nach in Josua 24, es steht dort wörtlich, Josua nahm einen großen Stein. Und wichtig ist, dass wir den Stein nicht übersehen. Jemand von euch hat mir heute Morgen gesagt, wir haben zu Hause überlegt, wo wir den Stein hin tun sollen. Die erste Option war der Balkon und die zweite war dann das Wohnzimmer. Und sie haben sich für das Wohnzimmer entschieden, dass dieser Stein so einen Ehrenplatz hat. Ich und mein Haus, dieser Stein ist ein Zeuge. Und die Bereitschaft dann auch, wenn sie angesprochen werden, was dieser Stein da soll, dass sie auch den Mut haben, dazu zu stehen. Dieser Ort ist ein Ort, wo Gott wohnt. Wir machen das oft, wenn wir Leute bei uns zu Hause haben, dass wir sagen, unser Wunsch ist es, dass dieses Haus ein Ort ist, wo Menschen ihren Wert, den Gott ihnen gegeben hat, ganz neu entdecken. Das ist unser Ziel. Und dafür beten wir, dass es ein Ort des Segens sein kann. Und so mache ich euch Mut, wenn ihr wollt, es hat noch Steine, ihr dürft wirklich ungeniert anschließend nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Habt den Mut dazu, unbedingt. Und jemand hat letztes Mal einen Stein mitgenommen und er sagte mir dann, oh, der Stein hat hier eine Ecke weg. Und dann sagt er, das ist ein Bild für meine Situation. Wir haben auch so einen Eckenab. Versteht ihr? Eigentlich haben wir alle einen Eckenab. Niemand von uns ist perfekt. Bei niemandem von uns sagt Gott, wow, cool, wie du lebst, du beeindruckst mich. Ich bin ganz überrascht, habe gar nicht gewusst, dass es solche Menschen gibt. Nein, Gott weiß ganz genau, wie es uns geht. Er weiß es hundertprozentig. Wir müssen das nicht einmal formulieren, er sieht ja unser Herz. Und er ist überhaupt nicht überrascht, wenn wir unsere Schuld bekennen. Er sagt, endlich kommst du, ich habe schon lange gedacht, hey, ist höchste Zeit, ist ja schade, wenn du diesen Rucksack noch lange mit dir herumschleppst. Und letztes Mal kam meine alleinerziehende Frau auf mich zu mit dem Stein und hat gesagt, ich bin alleinerziehend und ich habe auch einen Stein mitgenommen. Und ich möchte gerade jenen unter uns, die alleinerziehend sind, ganz fest Mut machen. Mir ist aufgefallen, in der Bibel, dass es viele Verse gibt, wo Gott die Witwen und die Waisen erwähnt. Und ich glaube, die heutigen Witwen, das sind auch die Geschiedenen und die Alleinerziehenden. Menschen, die auf sich selber abgestellt sind, die schnell überfordert sind von der Aufgabe, Kinder zu erziehen. Ich denke an eine Nachbarin von uns, die hat kürzlich meiner Frau, der Margret, gesagt, ich mag nicht mehr. Mit zwei Kindern, beide so Kindergarten, erste Klasse. Ich mag nicht mehr. Und es ist furchtbar, wenn wir zusehen, wie diese Frau die Kinder herumchauffiert und schaut, dass sie die Kinder möglichst viel weggeben kann, damit sie Entlastung erlebt. Ich mag nicht mehr. Und mir ist bewusst geworden, dass in der Bibel genau diese Gruppe von Menschen sehr oft liebevoll erwähnt wird. Da sagt Gott zum Beispiel im Psalm 68, Vers 6, dass er ein Anwalt der Witwen ist und ein Vater der Waisen. Ist das nicht wunderschön? Als Ermutigung für euch, wenn ihr alleine seid, dass Gott zurechtkommt auch mit dieser Situation. Er ist euer Anwalt. Und er will ein Vater der Waisen sein. Wir haben viele Halbwaisen. Das sind Kinder, die sehen ihren Vater praktisch nicht. oder wissen vielleicht gar nicht, wer ihr Vater ist. Georg Huntemann hat ein Buch geschrieben, Die vaterlose Gesellschaft. Und ich glaube, das hatte zu tun mit der Identität von uns Männern. Und wie viele Männer haben sich aus ihrer Familie verabschiedet oder sind gar nie in ihre eigene Familie hineingekommen. Und das gibt auch Prägungen. Und Gott ist ein Vater der Weisen. Das macht so Mut. Ja, jemand hat einmal gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Stehen wir doch dazu. Und das hat auch viel mit Tränen zu tun. Die einen, bei denen werden die Tränen sichtbar, andere weinen innerlich. Wir hatten im Dezember eine besondere Situation. Meine Frau bekam von einer guten Freundin von ihr zwei Kopien eines Kalenders, eines Adventskalenders. Und auf diesen Kopien waren so runde Flecken zu sehen. Und im Kommentar stand, dass das Tränen sind. Da hat sich ein Maurice Mikkers aus Holland darauf spezialisiert, Fotos von Tränen zu machen, in hundertfacher Vergrößerung. Und ein paar dieser Beispiele waren auf diesem Kalender abgebildet und das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, wow, das wäre schön, wenn ich euch ein paar solche Tränen zeigen könnte. Und ich habe am letzten Montag geschrieben, habe allen Mut zusammengenommen, lieber Herr Mikkers, und habe ihm die Situation erklärt, ich möchte gerne ein paar dieser Bilder hier im Gottesdienst zeigen und ob er mir die Bewilligung gibt. Ich wäre auch bereit, etwas dafür zu zahlen, Copyright. Und er hat schon am Dienstag zurückgeschrieben und hat gesagt, er schätzt es enorm, dass ich diese Bilder zeigen will in einem Gottesdienst und wie ihn das berührt. Und er hat mir die Erlaubnis gegeben, das kostenlos zu machen. Also denkt daran, das sind jetzt ganz kostbare Bilder, die wir sehen. Und er hat Gottes Segen gewünscht für diesen Morgen. Das hat mich so berührt, dieser Fotograf. Und hat gesagt, es berührt ihn, dass wir miteinander diese Tränen anschauen, dass sie für uns ein Bild sind. Ich kam nachher noch darauf zu sprechen, für Gott, der uns tröstet. Also, seid ihr bereit? Ein paar Mustertränen. Das erste Bild. Hundertfache Vergrößerung. Das ist die Träne einer Person, die hatte eine ganz, ganz schwere Vergangenheit und kam erneut in eine Auseinandersetzung, weil das Verhalten einer anderen Person in ihr die Vergangenheit getriggert hat. Sie war aufgelöst in Tränen. Und das können Tränen sein von Menschen, die tragen genau diesen Rucksack mit sich herum. Meine Vergangenheit belastet mich und jederzeit kann bei mir diese Last wieder aufbrechen und sichtbar werden und dann kommt es über mich. Das nächste Bild. Das ist die Träne eines Flüchtlings, der permanent unter Stress ist und permanent leidet. Ich könnte mir vorstellen, dass so auch die Tränen der Geiseln aussehen, die bei der Hamas in Gefangenschaft sind und überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Und die nächste Träne, die gehört auch dazu, die Träne einer Person, die Zwiebeln geschnitten hat. Ja, es kann auch eine Fremdeinwirkung sein, die uns zum Weinen bringt. Und noch das letzte Bild, das finde ich so eindrücklich. Das letzte Bild, das ist von einer Frau, die weint, weil ihr Vater unheilbar krank ist und sie nichts dazu tun kann, dass er wieder geheilt wird. Das ist dieses Weinen. Im nächsten Bild sehen wir ein Tränenglas. Dieses Glas habe ich mitgenommen. Ich war mal in Ephesus. in der Ausgrabungsstätte, wo man noch das alte Ephesus aus der Römerzeit sieht, und habe dort ein Tränenglas gekauft, ein Original aus der Römerzeit, 2000 Jahre alt. Und ich wusste damals nicht, dass das illegal ist, solche Antiquitäten über die Grenze zu nehmen. Ich bin gut weggekommen. Ich habe kurz darauf in der Zeitung gelesen, dass jemand erwischt worden ist mit Steinen von antiken Städten und ins Gefängnis musste. Also ich bin hier, ich bin dankbar. Und dieses Tränenglas, damals war es üblich, dass man die Tränen oder mindestens ein paar Tränen in diesem Glas gesammelt hat. Man hat das direkt unter das Auge gehalten und geschaut, dass die Tränen dieses Glas fließen. Und schaut mal den Vers an auf dem nächsten Bild. Die Tage meines Elends hast du gezählt, meine Tränen in deinem Krüglein gesammelt. Ja, gewiss, sie stehen in deinem Buche verzeichnet. Psalm 56, 9. Das ist genau das. Und jetzt stellt euch vor, Gott hat unsere Tränen bei sich gesammelt. Und er sieht sogar den Tränen an, warum sie geweint worden sind. Ich finde das so faszinierend. Es gibt niemand, der uns so gut kennt und solches Mitleid hat mit uns wie Gott. Und darum ist es entscheidend, dass wir bei ihm Hilfe suchen. Ihr wisst noch die Bilder der Kiwi im letzten Gottesdienst. Wir können jetzt das Bild wieder ausblenden, danke vielmal. Die Bilder der Kiwi, die hat sich gewunden um alle Kurven hin und her. Und so ein Bild für unser Leben oder das Familien-, das Eheleben. Und dann diese Blüte, die kommt. Dieses Bild, das hat uns so fasziniert. Wir haben diese Kiwi immer noch, obwohl die Blüten jetzt langsam am Welken sind. Und die nächste Phase wäre dann die Frucht. Und wir haben bewusst für euch Karten drucken lassen, wo drei dieser Bilder drauf sind. Weil es uns so berührt hat. Das soll euch ermutigen, dass ihr wisst, Gott sieht unsere Tränen und er ist sofort bereit, uns zu helfen, wenn wir bei ihm Hilfe suchen. Nach dem Gottesdienst, wenn ihr aus dem Saal geht, stehen Helfer da mit diesen Karten. Es hat genügend, dass ihr eine mitnehmen könnt. Und hinten drauf ist ein Vers aus Psalm 34. Gott ist wunderbar, er ist so barmherzig und bei ihm sind wir immer am richtigen Ort. Es ist sogar so, dass er uns Lasten auferlegt, damit wir ihn suchen, damit wir näher zu ihm kommen. Meine Frau hat kürzlich einmal gebetet und ich habe mir das gemerkt, weil es mich so angesprochen hat. Du hast gesagt, Gott, du kennst all unsere Träume, die sich nicht erfüllt haben. Aber vielleicht ist es gut, dass sie sich nicht erfüllt haben, weil du etwas noch Besseres für uns vorhast. Das hat mich, diese Sätze, die sind bei mir hängen geblieben. Ich kenne sie immer noch. Und wisst ihr, Gott ist genau so. Wir haben einen Nachbarn, der hatte auch den Traum einer intakten Ehe und Familie. Und an Weihnachten, sie saßen zusammen mit ihrer Tochter, hat die Frau ihm eröffnet, dass sie sich in einen anderen Mann verliebt hat. Das war für ihn furchtbar. Er hat überhaupt nichts gemerkt. Und er war so betroffen. Und dass sie sich einen solchen Tag aussucht, das ihm mitzuteilen, ist einfach schlimm. Und wir waren zu jener Zeit mit diesem Nachbarn in Kontakt. Und stellt euch vor, er hat durch diese Situation Jesus gefunden und hat sich taufen lassen. Und er hat schon mehrere Male mir gesagt, weißt du, ich habe meine Frau verloren, damit ich Jesus finde. Und ich habe viel den größeren Gegenwert. Das ist ein Wunder. Wenn Menschen das erleben, dass Gott ihnen etwas wegnimmt, weil er ihnen etwas viel Größeres schenken will. Und wisst ihr, es gibt nichts, was eine Beziehung zu Gott, eine Liebesbeziehung zu ihm übertrifft. Es gibt wirklich nichts. Das ist so etwas Wunderschönes, mit ihm zu leben. Und ich mag euch das allen gönnen, dass ihr das auch erlebt. In einer engen Beziehung mit Gott unterwegs sein. Ich möchte gerne jetzt mit euch über die Frage nachdenken, was heißt das denn genau, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen? Josua 24. Und ich habe hier drei Schlüssel. Ich habe die in unserem alten Haus zusammengesammelt. Eines ist ein Kellerschlüssel, der Eingang zu unserer Wohnung. Diese drei Schlüssel, die helfen uns zu sehen, was ein Leben bedeutet, das Gott ehrt und ihm dient. Okay? Und wir wollen dazu im 5. Mose Kapitel 6 aufschlagen. 5. Mose 6. Da ist Mose in einer ähnlichen Situation, wie es Josua war. Wir haben am letzten Sonntag Josua 24 gelesen. Josua ist am Ende seines Lebens und man merkt, er will der Gemeinde, den Israeliten, noch einmal sagen, was für ihn entscheidend ist. Und mit 110 Jahren sagt er noch, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und Mose ist hier auch am Ende seines Lebens. Sie stehen vor dem verheißenen Land und er darf nicht hineingehen. Und was ist jetzt für ihn entscheidend? Und ich habe den Eindruck, das ist so eine ganz gute Zusammenfassung, was Gott wichtig ist für ein Haus, das ihm dienen will. Ich lese Vers 2. Fürchte den Herrn, deinen Gott, alle Tage deines Lebens. Das heißt, bis am Ende. Wisst ihr, wenn wir einmal vor Gott stehen, ist nicht entscheidend, wie wir das Leben begonnen haben, sondern wie wir es beendet haben. Allein das ist maßgebend. Alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete. Und jetzt kommt es, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Jetzt denkt Mose, wenn er das ganze Volk vor sich versammelt hat, an die nächsten Generationen und sagt, achtet darauf, dass eure Kinder, eure Kindeskinder mir nachfolgen, dass das Menschen werden, die an Gott glauben, die ihm vertrauen. Das ist entscheidend. Investiere in nächste Generationen. Und er sagt es nicht nur den Vätern und Müttern, er sagt es allen, die versammelt sind. Es geht darum, dass das Reich Gottes weitergeht, dass es nicht mit uns beendet wird, sondern dass wir eine Perspektive haben, eine Langzeitvision. Wir wollen investieren in künftige Generationen, in Menschen, die auch Jesus nachfolgen und sein Evangelium in übernächste Generationen weitertragen. Der erste Schlüssel ist eine Liebesbeziehung zu den Kindern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Kinder siehst oder Kinder rumrennen oder vielleicht sogar lärmen. Denk daran, das ist die nächste Generation, die wir für Jesus gewinnen wollen. Eine Liebesbeziehung zu den Kindern. Und zu dieser Liebesbeziehung gehört es, und das sind wir schuldig, dass die Eltern unter uns in ihre Ehe investieren. Kindererziehung beginnt bei unseren Ehen. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und bevor ich weiterfahre, möchte ich ein Wort an diejenigen unter uns richten, die noch nicht verheiratet sind. Einfach so ein paar Tipps. Und ich glaube, es ist gut, wenn ich mehr in diese Richtung schaue. Okay, hier liegen auch noch die meisten Steine. Manchmal hat man den Eindruck, hier sind die 110-Jährigen und dann geht's runter. Nein, Entschuldigung. Auf jeden Fall, hör gut zu. Das sind ein paar Dinge, die mir auf dem Herzen liegen. Wenn ihr euch in eine Person verliebt, dann ist es entscheidend, es ist unbedingt entscheidend, dass es eine Person ist, die auch Jesus lieb hat. Nur so ist es möglich, eine Ehe zu führen, die Gott gefällt und wo wir gemeinsam ihm dienen. Für mich ist das ein No-Go, dass man sich in jemanden verliebt, mit dem man den Glauben nicht teilen kann. Es gibt Situationen, wo das geschieht, und es ist reine Gnade Gottes, wenn eine solche Ehe überlebt und wenn sogar der Partner zum Glauben kommt. Aber man kann nicht damit rechnen. Und bei allem, was wir sagen, die Gnade steht darüber. Okay, die Gnade steht darüber, auch wenn du jetzt merkst, wow, das ist genau mein Fehler. Ich habe einen Partner geheiratet, eine Partnerin, die nicht an Jesus glaubt. Jetzt haben wir das Problem. Auch in der Kindererziehung. Das ist wichtig, dass wir eins sind. Und was ich auch wichtig finde, ihr müsst das entscheiden, bevor ihr euch in irgendeine Person verliebt. Denn die Liebe ist eine solche Kraft, die uns dazu verführt, dass wir alle unsere Grundsätze über den Haufen werfen. Mir ist schon aufgefallen, dass Menschen, die dann hier eine Grenze überschreiten, plötzlich die Bibel anders lesen. Alle diese Stellen, die eigentlich klar wären, die, da sagt man, ja, wenn Paulus mich sehen würde und meine Situation, hätte er Verständnis. Versteht ihr, dann haben wir viele Ausnahmen. Und mir ist das einfach wichtig. Und das andere, nicht heiraten, ohne dass ihr einen Ehekurs besucht habt. Wir haben vor 2 Jahren ein Paar begleitet in einem Ehekurs und die haben aufgrund des Kurses ihre Beziehung abgebrochen. Wir kamen auf Themen zu sprechen. Wisst ihr, wenn man so weit über die Ohren hinaus verliebt ist, da redet man ja dann nur über die Lieblingsthemen. Und man zeigt sich von der besten Seite. Ist einfach so, liegt in der Natur der Sache. Und ein Ehekurs kann herausfordern, dass man auch über Themen redet, die einem nicht so liegen. Und das sind genau die entscheidenden. Okay? Und mein dritter Tipp, vielleicht gehe ich da für einige von euch zu weit, aber ist unsere Überzeugung, und das haben wir unseren Kindern immer wieder gesagt, wartet mit der Sexualität, mit der Intimität bis zur Ehe. Es gibt nichts Schöneres als ein Paar, das heiratet und sagen kann, wir haben gewartet. Wir haben das mit Gottes Hilfe geschafft und das gibt uns die Autorität, dasselbe auch von unseren Kindern zu erwarten. Ja, Klammer zu, okay? Für die Ehen. Wenn wir in eine nächste Generation investieren wollen, ist es entscheidend, dass wir in allererster Linie unseren Ehen die höchste Priorität geben. Und ich will das hier aufzeichnen. Hier ist der Mann, hier ist die Frau. Und oben in der Mitte ist Gott. Ich zeichne hier wieder eine Krone. Wir beobachten eine große Gefahr, dass in unseren Ehebeziehungen, wenn Gott uns Kinder schenkt, diese Kinder plötzlich den entscheidendsten Platz in der Familie einnehmen. Dass sich plötzlich alles nur noch um die Kinder dreht. Und die Kinder eine Ehe sogar wie spalten können. Ich weiß nicht, wie eure Situation aussieht. Ich meine, solange man ein Baby hat, natürlich, das bestimmt sehr vieles im Familienleben. Aber wichtig ist, ich bin nicht in erster Linie Vater. Ich bin in erster Linie Sohn. Und dann bin ich Ehemann. Und erst dann bin ich Vater. Diese Reihenfolge, die müssen wir unbedingt einhalten. Wenn es gelingt, dass ein Kind eine Ehe auseinandertreibt, weil man sich nicht mehr Zeit nimmt füreinander, sondern alles sich um die Kinder dreht, dann werden die Eltern geschwächt in ihrem Erziehungsauftrag. Zum einen haben die Kinder ein schlechtes Vorbild, wie man eine Ehe führt, weil die Eltern sich kaum Zeit nehmen füreinander. Und die Eltern werden in der Erziehung geschwächt, weil man kaum Zeit hat, sich abzugleichen und sich abzusprechen, wie verhalten wir uns, unsere Tochter, wenn sie immer wieder zwängelt, wie reagieren wir? Sonst geht sie zum Mami und Mami ist nicht einverstanden, dann geht sie zum Papi und er sagt, ist okay, mach das nur. Und dann wird es noch schlimmer in der Ehe. Und ich glaube, dass in vielen Familien die Ehen gefährdet sind. Genau deswegen, weil die Kinder zu stark im Mittelpunkt stehen. Schatz, du kannst schon früher kommen. Meine Frau wird euch sagen, was wir versucht haben, dagegen zu unternehmen.
Es bewegt mich sehr, ja. Ganz wichtig, was ich jetzt euch mitgeben darf. Ich spreche vor allem zu Eltern, denen Kindern anvertraut wurden. Und ich bin ein Fan von Familien mit mehr Kindern. Ist sicher auch bei uns so, dass wir da die Erfahrung bekommen haben, es ist nicht immer leicht gewesen mit unseren 6 Kindern und auch noch teilweise Pflegekinder dabei. Aber was uns sehr wichtig wurde, um unsere Zweisamkeit zu stärken, dass wir gesagt haben, einen Abend, eine Zeit in der Woche gehört ganz uns allein. Und dafür muss man kämpfen. Es gibt so viele gute Angebote. Wir sind sogar so weit gegangen, wir haben dann gesagt, wenn möglich ein Wochenende pro Monat, eine Woche pro Jahr. Wie mache ich das? Hier ist ganz wichtig, dass wir gute Beziehungen haben zu den Großeltern, wenn möglich, um Kinderentlastung zu bekommen. Oder gute Freunde, Nachbarn, denen man ein Nattel geben kann für die Überwachung. Und was ganz wichtig ist, dass das Vertrauenspersonen sind, die natürlich auch unsere Kinder akzeptieren. Und ich denke, da muss man selber investieren, auch ein offenes Haus haben. Die Wohnung darf gemütlich sein. Und das andere, was machen wir an diesen Abenden zusammen? Wir sind ja auch recht groß unterschiedlich. Aber wir haben dann gemerkt, mein Mann ist oft zufrieden gewesen mit einem guten Stück Fleisch, etwas Kräuterbutter am Abend. Nur ein Essen wir zu zweit. Und wir haben den Kindern gesagt, das Wohnzimmer gehört jetzt uns heute Abend. Oder dann, dass man zusammen laufen gehen kann. Verschiedene Sportaktivitäten unternehmen und ja, mal einen Filmabend, eine Fußmassage, was auch immer einem gut tut. Und wichtig ist eine kurze, aber starke Zeit. Das hat uns sehr geholfen. Und ja, auch die Kinder dürfen uns mal an diesen Zeiten oder auch sonst beobachten und uns sehen, wenn wir mal zusammen auf den Knien sind beim Sofa und beten. Oder wenn wir auch in der Bibel lesen. Das ist so wichtig, dass diese Zeit absolute Priorität hat. Ja, eine Freundin von mir hat sogar gesagt, weißt du, wir sind lieber öfters gezügelt, damit mein Mann am Mittag daheim ist. Mindestens am Abend. Wir möchten nicht eine Wochenendfamilie, Wochenendehe. Und ich denke, das ist eine Entscheidung, und Kinder sind uns etwa 20 Jahre anvertraut. Und da sollten wir als Eltern einfach alles geben. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ja, es ist mir einfach ein Anliegen. Es kommt nicht nur so, wenn wir nichts investieren.
Danke vielmals. Meine Frau hatte sogar die Initiative in einer der Gemeinden, wo wir angestellt waren, dass sie einen Kinderhütedienst organisiert hat. Sie hat eine Schulung gemacht für Teenie-Mädchen und Burschen, auf was man achten muss, wenn man in einer Familie Kinder hütet, hat ihnen ein Diplom gegeben und dann diese Kinder auch in der Gemeinde mit Namen erwähnt, dass diese bereit sind, dass in Kontakt entstanden. Man kann sich organisieren und genau dafür ist die Gemeinde so, so entscheidend. Wenn ich denke an unsere Nachbarin, wenn man keine Gemeinde hat, ist man so schnell alleine. Und dass wir hier einander unterstützen und in die nächste Generation investieren. Jetzt komme ich zum zweiten Schlüssel. Der zweite Schlüssel, von dem steht in Vers 4 und 5. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wow. Das erste war eine Liebesbeziehung zu den Kindern. Hier geht es um eine Liebesbeziehung zu Gott. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Wenn ich mein Leben anschaue, so die letzten Jahrzehnte, ist da eine Tendenz, ich bin von meiner Neigung her eher ein Perfektionist. Und wenn ich mich so zurückerinnere, hatte ich immer vor allem Ehrfurcht vor Gott, wenn ich mit ihm Kontakt hatte, wenn ich zum Beispiel gebetet habe. Eine hohe Achtung. Und in der Tendenz habe ich mich abgecheckt, ob alles so in Ordnung ist bei mir, dass ich Gott mit gutem Gewissen begegnen kann. Wisst ihr, so wie bei der Polizei, da wirst du angehalten auf der Autobahn und was machst du? Hatte ich die richtige Geschwindigkeit? Bei mir ist immer noch ein doofer Reflex, habe ich die Sicherheitsgurte an. Das ist die Generation, die aufgewachsen ist ohne, oder? Habe ich den Sicherheitsgurt? Ist ja blöd, ich habe ihn immer. Und mein Auto meldet sich, wenn ich ihn nicht anhabe. Wie ist es mit dem Licht? Die Räder und haben die noch genug Profil? Und habe ich den Ausweis dabei? So diese Checkliste, die dann innerlich durchgeht. Und ich finde es so schade, wisst ihr, wenn wir Gott so begegnen, dass wir dann so die Checkliste durchgehen. Und er sagt, hey, ich bin Gott, ich allein, das ist so. Es gibt keinen anderen Gott neben mir. Aber liebe mich. Er lädt uns sozusagen ein, hey, hab mich doch gern, schließ mich in dein Herz. Freu dich, wenn du mir begegnen kannst. Andreas, wo immer du sitzt, du hast gelesen in Psalm 65, dass dort steht, glücklich der Mensch, der in die Nähe Gottes kommen kann. Und ich merke bei mir, dass die Beziehung zu Gott für mich immer mehr zu einem Privileg wird, dass ich richtig genieße. Ich sage das euch ganz bewusst, das ist für mich wie ein Wellnessbad. Wenn ich mit Gott Kontakt haben darf, ist ein Privileg, dass ich beten darf. Und auch wenn ich in der Bibel lese, das ist dann noch der dritte Schlüssel, dass hier Mose sagt, diese Worte, die ich heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Eine Liebesbeziehung zur Bibel. Wow! Gott ist so gut, ich kann nicht genug schwärmen von ihm. Er liebt uns. Und es heißt in Zephania 3, er jubelt, wenn er an uns denkt. Jetzt stell dir vor, du nimmst mit Gott Kontakt auf und das ist ein Gott, der dich genau kennt, alle deine Tränen kennt, die du schon vergossen hast. und er kennt die Situation, in der du lebst. Er weiß, was schiefgelaufen ist und er liebt dich einfach so, wie du bist. Das ist doch genial. Und das ist alles durch Jesus möglich. Mir ist aufgefallen, dass in allen Briefen, die Paulus geschrieben hat, bis auf ganz, ganz wenige am Anfang immer steht, Gnade und Friede euch von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die einzigen Ausnahmen sind der Hebräerbrief, der Jakobusbrief, der 1. Johannes und der 3. Johannes. Und in der Offenbarung steht es sogar am Anfang und am Ende, Gnade und Friede von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese Briefe wurden alle geschrieben, damit wir die Gnade immer mehr entdecken. Und wisst ihr, Menschen, die die Gnade entdecken, die erleben auch Frieden. Die kommen bei Gott so richtig zur Ruhe. Auch wenn dein Leben wie eine Katastrophe aussieht. Wow, ich darf einfach so sein, wie ich bin. Du bist nicht mein Polizist, du bist mein Vater. Und ich komme zu dir und ich freue mich an dir und ich darf mich bergen in deinen Armen wie ein Kind. Ist doch so gut. Ja, das nächste Mal wollen wir dann eine Bibelstelle anschauen, die Paulus geschrieben hat. Und das ist etwas, was mich ganz besonders fasziniert. Die meisten Stellen im Neuen Testament, die von Familie handeln, von Elternschaft und von Kindern, die wurden von einem Single geschrieben. Und es wird spannend am nächsten Sonntag. Ich lade euch jetzt schon dazu ein. Ich bete noch. Jesus, du kennst alle, die letztes Mal einen Stein mitgenommen haben. Du kennst auch jene, die einen Stein mitnehmen werden. Herr, wir wollen damit aussagen, du sollst einen Ehrenplatz haben in unserem Leben. Und dieser Stein soll uns immer wieder daran erinnern, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich bitte dich heute ganz besonders für alle Ehepaare unter uns, dass du ihnen Wege zeigst, wie sie ihre Beziehung pflegen können. Jesus, dass sie genug stark sind, auch ihre Kinder so zu erziehen, wie es dir gefällt. Und Herr, ich bitte dich für Ehen, die am Zerbrechen sind, dass sie den Mut haben, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen und dass du sie wiederherstellst. Danke, dass in dir Hoffnung ist. Herr, du bist der Erfinder der Ehe. Und wir beten dich an, auch über jungen Menschen, die sich sehnen nach einem Ehepartner. Hilf du ihnen, gut auf dich zu hören und Entscheidungen zu treffen, die dir gefallen. Ich bitte dich aber auch für alle Singles unter uns. Sie sind ganz besondere Menschen, auch gerade in unserer Gemeinde und auch bei unserem Thema Gemeinde, Familie. Herr, zeige du ihnen den Wert, den sie haben, den du ihnen gegeben hast. Ich bete dich an. Amen.